Stell dir vor, jemand kommt zu dir und stellt dir ein revolutionäres Projekt vor. Zum Beispiel eine kleine Box, die eine ganze Region mit Strom versorgen kann. Oder einen Plan, der die Hungersnöte auf der ganzen Erde beseitigen könnte. Und du hörst ihm zu und du bist überwältigt von dem, was er für eine Idee hat. Und du bist dir gar noch nicht bewusst, was für Auswirkungen das diese Idee haben wird. Und dieser Typ, der dir das vorgestellt hat, der übergibt dir jetzt die Verantwortung. Er übergibt dir die Leitung für dieses Projekt und sagt, setze es um und dann ist er weg. Und du stehst da mit ganz viel Gedanken im Kopf, nach einer überwältigenden Flut von Informationen, die auf dich niedergeprasselt ist, und irgendwie stehst du jetzt ratlos und auch ein bisschen überfordert da. Was soll mein nächster Schritt sein? Am vergangenen Donnerstag hatten viele von uns frei. Vielleicht ist dir entgangen, warum, dass du frei hattest. Es war Auffahrt. Auffahrt an Auffahrt blicken wir zurück an den Tag, wo Jesus vor den Augen von seinen Jüngern in den Himmel hinaufgenommen worden wurde oder aufgenommen worden ist. Die Jünger von Jesus erlebten hautnah mit, wie es ist, wenn man ratlos dasteht, einen unglaublich großen Auftrag, ein unglaublich großes Projekt anvertraut bekommen hat und dann plötzlich alleine dasteht, in Anführungszeichen. Weil der Unterschied zu unserer anfänglichen Situation zu den Jüngern ist, dass die Jünger die Hilfe und Unterstützung vom Heiligen Geist zugesagt bekommen hatten. Und wir möchten jetzt zusammen lesen, Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Ihr dürft gerne auch in euren eigenen Bibeln und Bibel-Apps mit aufschlagen und mitlesen. Apostelgeschichte 1, ab Vers 4 bis Vers 11. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er, also Jesus, seine Jünger an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellen wirst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, bis in die entlegensten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllten ihn alle Wolken ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, die ihr ihn habt gehen sehen. Und hier sitzen wir jetzt 2000 Jahre später, geleitet durch 2000 Jahre Kirchengeschichte, durch den Heiligen Geist, und Jesus ist noch nicht wiedergekommen, aber er wird. Er wird wiederkommen und die gute Nachricht von Jesus Christus wird weiterhin verbreitet bis in die entferntesten Gebiete auf dieser Erde. Und in diesem Auftrag sind auch wir als EFG Obwalden unterwegs. Bis Jesus wiederkommt, haben wir ein klares Projekt übertragen bekommen, das wir bekannt machen sollen und dafür Zeugen sind. Der Apostel Paulus, der war einer von den ganz großen Persönlichkeiten, der sein Leben dafür investierte. Er schrieb in 2. Korinther 5, wir haben das schon jetzt vorher ein Teil oder der größere Teil, den Kontext gehört, der schreibt dort, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Jesus Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Bitte von Paulus. Wieso? Er schreibt weiter, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Darum geht es. Wir Menschen brauchen Vergebung von unseren Sünden, damit wir vor dem heiligen Gott bestehen können. Denn nichts und niemand wird je an Gott vorbeikommen. Durch ihn und zu ihm hin ist alles geschaffen. Alles. Damit wir vor diesem Gott, vor diesem heiligen Gott bestehen können, hat Jesus alles auf sich genommen, das uns in irgendeiner Art und Weise von diesem heiligen Gott trennt. Ich habe eine Flipchart mitgenommen und schon etwas vorbereitet. Jesus hat am Kreuz mit seinem Leben dafür bezahlt, damit wir vor Gott bestehen können. Weil Jesus auferstanden ist und lebt und nicht tot geblieben ist, werden auch wir gemeinsam mit ihm auferstehen, auch wenn unsere Zeit hier auf der Erde einmal vorbei ist. Und ich hatte gestern war ich an einem Pensionsfest von meinem Götti und er sagte, ja, jetzt habe ich den Beruf, den noch niemand überlebt hatte. Ja, es ist so, ja. Aber mit Jesus zusammen können wir, auch wenn unsere Zeit hier vorüber ist, zu einem ewigen Leben auferstehen. Und das ist der Kern vom christlichen Glauben, von unserem Glauben an Jesus Christus. Und das ist die gute Nachricht, die wir verkündigen sollen. Allen Menschen, bis Jesus wiederkommt, bis er wiederkommt. Und als Gemeinde ist es unser Wunsch, diesen Auftrag wie Paulus auszuführen. Und als Kinder Gottes ist es ebenfalls unser Wunsch, dass die Glaubensfamilie immer größer wird und immer mehr zum Glauben an Jesus finden. Gott schreibt Geschichte. Und in den letzten Wochen und Monaten haben wir diesen Spruch vielfach gehört. Und wir werden ihn noch vielfach hören, weil es stimmt. Gott schreibt Geschichte. Und das, was vor 2000 Jahren mit einem Höhepunkt jetzt in eine ganz neue Zeit gegangen ist, das geht auch hier in Obwalden weiter, auch nach 2000 Jahren. Und wir sind Zeugen von Jesus Christus und sollen Menschen dazu aufrufen, wie Paulus, sich versöhnen lassen mit diesem heiligen Gott. Und vielleicht hinterlassen jetzt diese Gedanken über unseren Auftrag als Kinder und Gemeinde Gottes in dir so eine Sprachlosigkeit oder eine Ratlosigkeit. Ja, wie kann Gott von mir so etwas fordern? Wie soll ich das bloß anstellen? Was, wenn ich versage? Ja, also ich bin eher nicht der Typ für diesen Auftrag. Der oder die, diese Person kann das doch besser. Wir zeichnen uns das mal auf. Es gibt da verschiedene Personen, da ist zum Beispiel ein Smiley. Vielleicht ist der Auftrag nicht so deins, der Missionsauftrag, den Jesus uns gibt. Aber du bist dir bewusst, ja, ich bin ein guter Mensch, ein netter Christ, ich gehe in die Gemeinde, in die Kirche jeden Sonntag und es ist eigentlich gut, einfach freundlich zu sein, ein freundlicher Gottesdienstbesucher. Und es ist super, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, aber mit anderen über Jesus reden oder über meinen Glauben, das ist eher die Sache vom zum Beispiel Stern. Das soll doch diese Person machen. Der Stern, der ist Feuer und Flamme für Jesus und dafür von seiner Beziehung zu Gott anderen Menschen mitzuteilen. Du merkst aber als Stern, ja, viele andere Personen, die haben nicht so das Feuer wie ich. Und das stört dich. Du gehst dann lieber deinen eigenen Weg und denkst so, ja, ich gehe einfach dorthin, wo ich will und erzähle einfach von Jesus. Allein, dann bin ich ungestört. Dann gibt es da noch weitere Personen. Vielleicht bist du dir bewusst, dass Obwalden, dein Umfeld, deine Umgebung, Jesus braucht. Wir dürfen nicht auf dieser guten Nachricht sitzen bleiben, sondern möglichst viele Menschen für Jesus gewinnen. Und dein Arbeitswerkzeug ist der Vorschlaghammer. Konfrontation. Ja, das muss doch gehen. Das braucht es. Am besten wäre es doch, wenn alle so unterwegs wären wie ich. Einfach mal drauf los. Einen großen Eifer haben für Gott. Das muss es doch sein. Und dann gibt es vielleicht die, die sagen, ja, Evangelisation, gute Nachricht verbreiten, das ist ein gemeinsames Projekt, ein Miteinander. Alle zusammen sollen doch miteinander vorwärts gehen und in die gleiche Richtung ziehen. Doch es gibt in der Gemeinde oder in deinem Umfeld Personen, die du sagst, das geht nicht so gut miteinander. Irgendwie komme ich nicht so mit ihnen klar. Ich weiß, man sollte als ein Miteinander vorwärts gehen, aber das geht nicht. Diese Verbindung, diese Person, die kommt mir schräg vor, die ist schwierig, die ist nicht fassbar, die ist vielleicht unter dem Radar, man weiß nicht genau, was macht eigentlich diese Person. Und darum denkst du, ja, es wäre gut, aber es ist erschwerend, miteinander vorwärts zu gehen. Wir sehen, dass dieser Auftrag, den Jesus gegeben hat, fast eigentlich unmöglich ist. Sehr schwierig zum Ausführen. Doch diese Herausforderungen kannten schon die Jünger und die Anhänger von Jesus. Wir lesen jetzt einige Verse weiter in Apostelgeschichte, nämlich die Verse 12 bis 14 vom ersten Kapitel. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen waren dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus, Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Uns werden hier in diesen Versen die Personen, die um Jesus herum waren, nur kurz mit Namen vorgestellt. Und vor 2 Wochen hatten wir den Apostel Andreas ein bisschen genauer angeschaut. Und Andreas kommt hier ebenfalls vor. Er war ein Mann, der gerne im Hintergrund diente und der aber im Kleinen Großes von Gott erwartete. Neben ihm war Petrus, ein Jünger von Jesus. Petrus war eigentlich ein Hitzkopf, so als Mensch auch so sehr schwankend unterwegs. Trotzdem hat ihn Jesus in seine Nachfolge hineingestellt. Und Petrus war es, der diese fantastische Pfingstpredigt hielt, bei der Tausenden von Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Da waren auch Jakobus und Johannes dabei. Sie hatten den Übernamen Donnersöhne. Sie eiferten Jesus nach und übernahmen viel Verantwortung. Sie waren aber auch so feurig, dass sie einmal an Jesus sagten, ja, diese Stadt, die wollte dir kein Zimmer zum Übernachten geben. Komm, lass doch Feuer vom Himmel hinabkommen und diese Stadt zerstören. Darum nannte man sie dann auch Donnersöhne. Also sie waren feurig und Jesus stellte sie dann auch zur Rede oder zurecht. Da gab es auch noch weitere Apostel, von denen wir nur wenig wissen. Philippus, der wahrscheinlich sehr engen Kontakt auch mit Griechen, also aus Sicht der Juden, mit Ausländern hatte. Bartholomäus, der nach der Kirchengeschichte ganz weit nach Osten ging, um die gute Nachricht von Jesus zu verkündigen. Jakobus und Judas, von denen wir fast nichts wissen. Da war Thomas, der Zweifler, sagt man viel. Er zweifelte viel, er hinterfragte viel, er stellte aber sehr gute Fragen. Und er war schwierig zum Überzeugen. Da war der Matthäus mit dabei um Jesus. Ein Zöllner, ein Freund von den Römern. Da war Simon der Zelot dabei. Man könnte sagen, der war bei der Terroristengruppe damals. Die Anschläge planten und durchführten gegen Römer und gegen Freunde von Römern. Da war Maria, die Mutter von Jesus, mit dabei. Und seine Brüder, Judas und Jakobus. Die zwei, die die neutestamentlichen Briefe schrieben dann später. Aber seine Brüder, seine Familie, von denen wurde auch früher geschrieben, dass sie die waren, die Jesus mal zurückholen wollten und sagten, hey Jesus, du hast den Verstand verloren, was du hier machst. Aber diese sind jetzt ganz nah bei Jesus, mit seinen Jüngern, mit Jesus unterwegs. Diese unterschiedliche Schar von Jüngern bekam den Auftrag, das Evangelium in die ganze Welt hinauszutragen. Aus der damaligen Situation war das fast unmöglich. Sie hatten noch keinen Plan, wie sie das angehen sollten. Es hätte nicht geklappt, wenn Johannes gesagt hätte, ach, ich gehe einfach mal alleine los. Was ihr macht, ist mir egal, ich gehe einfach mal. Es hätte auch nicht geklappt, wenn Petrus, alle so wie Petrus gewesen wären und mit dem Vorschlaghammer in den Tempel ging und dann mal aufräumte. Aber wir lesen etwas Entscheidendes, 2 Punkte. Sie gingen alle gemeinsam nach Jerusalem zurück. Und das Zweite, sie alle beteten einmütig miteinander. Und jetzt sind wir bei diesem einmütig angekommen. Was bedeutet einmütig? Einmütigkeit. Einmütigkeit ist, wenn man mit mehreren Personen etwas angeht und eine innere Einheit miteinander hat. Es ist wie ein unsichtbares Band, das verschiedene Personen miteinander unzertrennlich verbindet. Es geht dabei nicht um Sympathien, sondern es geht darum, dass man etwas bewirkt mit Menschen, die das Gleiche erlebt haben wie du. Wenn du oder ich etwas Einschneidendes erlebt haben, und dann erzählen wir das einer Person, die schon einmal in einer sehr ähnlichen Situation oder sogar gleichen Situation waren, dann merken wir, diese Person, die versteht mich, die kann mitfühlen mit mir. Sie ist voll an meiner Seite. Einmütigkeit ist die innere Einheit, die wir mit anderen Menschen haben. Und diese Einheit der Apostel ist genau die gleiche Einheit, die wir auch heute haben. Und diese Einheit ist der Glaube an Jesus Christus. Sie hatten ein tiefes Verlangen danach, Jesus nachzufolgen, die Jünger. Und sie wollten nach seinem Willen leben. Das verband die Jünger alle miteinander. Wie kam es zu dieser Einmütigkeit? Jede einzelne Person war eben fest entschlossen, sein Leben ganz Jesus zur Verfügung zu stellen. Und umso näher, dass jeder Einzelne zu Jesus kam, umso näher kamen alle zueinander. Es wäre falsch zu behaupten, dass die erste Gemeinde von damals mit den Jüngern und Anhängern von Jesus keine Spannungen und Gegensätze gehabt haben. Aber im Lob und in der Anbetung von Gott, in der Ausrichtung auf Jesus, kamen sie immer wieder näher zueinander. In Römer 15,6 steht, Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Durch gemeinsames Ausrichten entsteht eine Einheit. Das Ausrichten auf Gott, wie zum Beispiel Lehre im Gottesdienst, Gemeindeabend, in den Hauskreisen, im Gebet, in der Anbetung, im gemeinsamen Einstehen für Personen, im Miteinander Ausrichten auf Gott wird die Einheit stärker und stärker. Wir haben aber nicht alle das Heu auf der gleichen Bühne. Und das wissen wir. Und trotzdem sagt Jesus zu seinen Jüngern, und er sagt es auch zu uns heute, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das sagt er zu den unterschiedlichsten Typen, die ihm nachfolgten. Und er sagt im gleichen Atemzug, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Johannes 13, darfst du es gerne nachlesen. Einmütigkeit zeigt sich nicht einfach oberflächlich in unseren Beziehungen zu anderen Menschen, die uns vielleicht sympathisch sind oder die gleich ticken wie wir. Einmütigkeit zeigt sich durch die Verbindung mit Jesus Christus. Mit Personen, mit denen wir vielleicht gar nicht so viel gemeinsam haben. Aber Einmütigkeit ist das, wenn es uns hinzieht ins Zentrum, hinzieht zu unserer Mitte, zu Jesus Christus. Lernen wir Personen schätzen, die, mit denen wir eigentlich wenig gemeinsam haben? Nehmen wir uns Zeit, Glaubensgeschwister kennenzulernen, auch wenn und gerade wenn unsere Vorurteile uns davon abhalten möchten? Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft mit Jesus Christus hängt unzertrennlich miteinander zusammen. Das eine oder das andere ist kraftlos. Und das Spannende jetzt ist, dass wenn die Einheit in Jesus gestärkt wird, es nicht so eine Whirlpool-Gemeinde gibt, aus der man eigentlich nicht mehr aussteigen möchte, sondern vielmehr werden wir ausgerüstet für das, was kommt. Wir werden gestärkt, wir werden ermutigt und wir werden geführt. Die gute Nachricht als Einheit, jeder nach seinen Begabungen, nach außen zu tragen. Der Psalm 133 passt hier sehr gut hinein. Dort steht: Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Oder einmütig, einträchtig, einmütig. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf den Bart, so wie das Öl herabrann auf den Bart des Hohenpriesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Leben, das niemals enden wird. Wenn jemand gesalbt wurde, wurde er ausgesondert für den Dienst am und vom Herrn. Und das Salböl, das roch weit herum, das roch man. Unsere Einmütigkeit hat also einen großen Output. Unsere Umgebung wird merken, wenn wir einmütig miteinander vorwärts gehen. Und ich möchte hier darauf hinweisen, dass nicht alle genau gleich, in gleicher Weise begabt sind, um die gute Nachricht zu verbreiten. Einige sind eher fürs persönliche Gespräch fit. Andere, die möchten auch spontane Begegnungen in der Migros. Wieder andere sich einen spezifisch diakonischen Dienst vorstellen an ihren Mitmenschen, um so die Nachricht von Jesus zu verbreiten. Aber die Mission der Weltveränderung startet mit einem einmütigen Gebet. Sie konzentriert sich gemeinsam auf Jesus und erlebt, wie sie danach von Gott für Dinge gebraucht wurde, wie sie sich es niemals geträumt haben. Die Jünger, die wurden gebraucht für etwas, die konnten sich das nicht vorstellen. Aber sie begannen in einmütigem Gebet. Meine Frage an dich heute Morgen ist: Wo stehst du auf dieser Skizze? Merkst du, dass du wieder von ganz Neuem diese Bewegung hin zu Jesus machen musst? Dass du nicht weiter dein eigenes Süppchen kochen solltest? Dann möchte ich dich ermutigen. Nimm auch teil am Hauskreis. Plane Zeit ein, um mit anderen Personen über Jesus zu reden, mit ihm zu beten, um Bibel zu lesen. Die Gebetstreffen, sie stehen offen für dich. Hindert dich etwas oder jemand vielleicht in dieser Beziehung da, um näher zu Jesus zu gelangen? Ich möchte dich ermutigen, segne diese Person im Namen von Jesus Christus. Begegne trotzdem an Jesus. Dort, wo es Menschen gibt, dort gibt es auch Ecken und Kanten und Fehler. Oder hinderst du dich selbst, Jesus zu begegnen, dich auf Jesus einzulassen, weil du vielleicht Angst hast vor der Reaktion von deinem Umfeld, von deiner Familie? Dann möchte ich dir einen Satz mitgeben: Es geht nicht darum, vor Menschen zu bestehen, sondern es geht darum, vor Gott zu bestehen. Und vielleicht tankst du hier in der Gemeinde immer wieder auf und wirst ermutigt, dann ist es so gut, So schön, dass du ermutigt wirst, gestärkt wirst in der Gemeinschaft, die wir auch unter der Woche und jetzt am Sonntag miteinander haben. Lass die nächste Woche es wissen, welche Kraft das Evangelium durch dein Leben hat. Frag dich, wie kann ich nächste Woche Gott in meinem Umfeld groß machen? Wir müssen nicht bis Pfingsten warten. Wir haben den Heiligen Geist, er führt uns, er leitet uns. Lass ihn dich gebrauchen. In 2. Korinther 2, Vers 14 bis 15. Das möchte ich euch noch vorlesen. 2. Korinther 2, ab Vers 14. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen. Und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin verbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Ich bin ein Weltveränderer. Wirklich? Bin ich ein Weltveränderer? Nein. Ich wage zu behaupten, keiner von uns hier drin ist ein Weltveränderer. Und keiner der Jünger von damals war ein Weltveränderer. Aber trotzdem verändert Jesus die Welt durch uns. Er braucht uns ganz unterschiedlich und mit all unseren Ecken und Kanten. Er setzt uns hinein in seine Familie, in der wir einmütig zusammen sein können und gemeinsam für ihn unterwegs sind, damit diese grünen Pfeile größer und größer werden. Ich möchte beten. Jesus, danke vielmals, hast du alles für uns da. Hast du dein Leben gegeben? Ja, wo ausgesehen hat wie ein Ende. Aber es war der Startschuss zu etwas Grossartigem, der Höhepunkt von dem Rettungsplan für uns Menschen. Und wir haben so eine gute Botschaft, die wir dürfen verkünden, die wir dürfen erleben in unserem Leben und wenn wir dürfen weitergeben an unsere Mitmenschen. Und Jesus, du kennst uns mit all unseren Ecken und Kanten, du kennst uns mit all unseren Wünschen und Vorstellungen. Und trotzdem nimmst du dich uns an. Ja, du weißt es, wie mit Menschen zusammenziehen ist. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt wirklich durch die Reihe gehst und uns auch ansprichst. Dort, wo wir gerade stehen, zum Abholen auf dich ausrichten und dass wir als Gemeinde und als Kind von Gott hier in Obwalden, hier in der Schweiz, in Europa, auf dieser Welt, dafür eine Einmütigkeit haben. Ausgerichtet auf dich, Jesus, auf das, was du für uns da hast. Und befähige du uns durch deinen Heiligen Geist, um die gute Nachricht zu verbreiten. Dort, wo du uns Türen aufmachst, so wie du uns begabt hast. Dann hast du die Welt weder vergessen, noch auf die Seite geschoben, sondern liebst du uns und willst mit uns weitergehen. Danke für deine Rettung, für deine Tat am Kreuz. Und für dein Jetzt, Dasein und bis in alle Ewigkeit. Dir ist Lob und Ehre. Amen.